Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Predigttext für heute, den Sonntag ex audi, steht geschrieben im Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Vater im Himmel, segne dieses Wort an uns allen. Segne das Reden und das Hören. Leg dein Wort in unsere Herzen. Lass es uns zur Stärkung des Glaubens und zu einer Hilfe für unser Leben werden. Deinem Namen zur Ehre und unserem Nächsten zum Segen. Amen. Unser Predigttext befindet sich am Ende eines Trostbüchleins, welches Gott dem Propheten Jeremia in Kapitel 30, Vers 2 nachzulesen, niederzuschreiben, aufgetragen hat. Es richtet sich ursprünglich an das Volk Israel, die Zerstreuten, nach der Zerstörung des Reichs durch die Assyrer, sowie an das Volk Juda, welches von Gott abgefallen war und anderen Göttern undiente. Unser Abschnitt ist der Höhepunkt dieses Trostbuches. Jeremia sagt eine neue Zeit mit einer großen Veränderung an. In dieser neuen Zeit will Gott einen neuen Bund mit dem Hause Israel und dem Hause Juda schließen. Das Wort Bund ist heutzutage nicht mehr so geläufig. Wir finden es in manchen Bereichen noch, zum Beispiel ein Völkerbund. Da kommt es vor, die EU zum Beispiel. Oder zwei Menschen treten ein in den Bund der Ehe. Da kommt dieser Bund noch vor, das Wort Bund. Hier in unserem Text, da spricht Gott viermal von dem, was er tun will. Bund würden wir heute sagen, eher nicht mehr, sondern eher so, naja, ein Vertrag. Das würde eher passen vom Verständnis her, was ein Bund ist. Unser Text zeigt uns ein paar Dinge auf. Er lässt uns tief in Gottes Herz hineinblicken. Und Gottes Herz ist erstens voll Liebe. Er hört niemals auf zu lieben. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Jude einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten anzuführen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Gott hatte am Berg Sinai mit dem Volk Israel einen festen Bund geschlossen. Er hatte sich ihnen fest versprochen, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Er hatte sich eindeutig festgelegt und das Volk hatte ein herzliches Ja dazu gesagt. Als Grundlage hatte Gott ihnen seine 10 Gebote als Wegweisung zu einem guten und hilfreichen Leben gegeben. Sie waren das Programm Gottes der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Kurzfassung dieser Gebote Gottes. Die Gebote Gottes waren in Stein gemeißelt. Wenn nun jemand im alten Bund das Gesetz Gottes brach, dann wurde das so geregelt, dass ein Tier geschlachtet werden musste. Es musste sterben, sein Blut wurde vergossen an den Altar, um die Sünde, um die Schuld zu sühnen. Und einmal im Jahr ging der Hohepriester in das Allerheiligste. Es wurde ein Lamm geopfert und das Blut dieses Lammes wurde an den Altar im Innersten gestrichen. Das wurde hineingesprengt als Sühne für das ganze Volk Israel. Gottes Liebe ist so groß, dass er sogar, wie wir es vom Neuen Testament her wissen, seinen Sohn gegeben hat, dass der Sohn sein Blut für sein Volk und auch für dich und mich vergossen hat. Zur Sühne für die Schuld. Gott hat seine Liebe damit unterstrichen, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten in die Freiheit geführt und in das verheißene Land geleitet hat. In unserem Text leuchtet Gottes väterliche Liebe in dem Vers 32 heraus, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten anzuführen. Das ist so wie ein Vater, der sein Kind bei der Hand nimmt und es auf einem sicheren Weg leitet und führt. Oder wie zwei Liebende, die miteinander Hand in Hand gehen. Aber Gottes Volk hat den Bund nicht gehalten. Sie wandten ihre Herzen anderen Göttern zu. Die Gebote Gottes, die in Stein gemeißelt waren, hatten ihre Herzen nicht erreicht. Sie waren dort nicht angekommen. Sie wollten auch später dann, als Gott die Propheten schickte, nicht auf das Mahnen und das Erinnern, was Gott immer wieder seinem Volk zurief, kehrt doch um. Sie wollten nicht hören. So kam es, dass Gott seine schützende Hand wegtat. Israel war nun seinen Feinden ausgeliefert und es geschah so, dass sie besiegt wurden und weggeführt wurden in die Gefangenschaft, in die Zerstreuung. Ich möchte euch eine kleine Fabel erzählen. Und zwar eine Fabel von einer Maus. Diese Maus lebte ständig in Angst, in großer Angst vor der Katze. Ein mächtiger Zauberer erbarmte sich dieser Katze und sagte, ich will dir helfen. Er verwandelte die Maus in eine Katze. Aber nun hatte die Katze Angst vor dem großen Hund. Da sagte der Zauberer, na gut, er verwandelte die Katze in einen Hund. Als sie nun groß und stark als Hund da war, half es doch nicht. Die Katze fürchtete sich nun vor dem Panther. Da verwandelte der Zauberer den Hund in einen schwarzen, großen, schwarzen Panther. Alles in Ordnung? Aber nein. Die Katze fürchtete sich nun, oder der Panther fürchtete sich nun vor dem Jäger. Da gab es der Zauberer auf und sagte, Dir wird keine äußere Verwandlung helfen, denn du behältst immer das Herz einer Maus. Der Zauberer konnte die Maus in beeindruckende Tiergestalten verwandeln, aber das Grundproblem der Maus konnte er nicht lösen. Ihr Herz blieb unverändert, das Herz einer ängstlichen Maus. So ist es auch mit uns Menschen. Wir können uns noch so sehr anstrengen und uns verändern wollen und uns bemühen, aber unser Herz bleibt immer das Gleiche. Und Gott sagt über das Herz des Menschen, es ist krank, es ist ungehorsam, es ist kalt gegen Gott und die Mitmenschen und es schlägt immer nur in dem einen Takt. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Habt ihr schon einmal mit dem Stethoskop gehört? Genauso klingt das. Auch Jeremia stellt fest, es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Und er stellt sich die Frage, wer kann es ergründen? Und er erhält von Gott die Antwort. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Und Jesus sagt in Markus 7, Vers 20 und folgende, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Als Mediziner würde ich sagen, sie machen den Menschen krank. Sie machen das Herz des Menschen krank. Wer den Menschen verändern will, der muss am Herzen des Menschen ansetzen. Gottes Liebe aber bleibt unverändert. Sie liebt und liebt und liebt. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es ist ja so, dass keiner von uns, oder zumindest ich, mir dauernd überlege, was mache ich in dieser, was mache ich in der Situation, was macht man da, was tut man da, sondern 90% unseres Lebens spielen sich ja so ab, dass ich einfach tue und handle. Ich mache einfach das, was ich tun soll, jeden Tag, das mache ich. Und in manchen bestimmten Situationen überlege ich lange, denke nach, wie ist das zu machen. Aber meistens funktioniert das tägliche Leben so, dass man einfach die Dinge tut, wie sie an einen herankommen. Und dann passieren diese Dinge eben so, wie es in unserem Innern ist. Wir tun die Dinge nach dem, wie es bei uns drinnen ausschaut. Wir handeln einfach, ohne zu überlegen oder lang zu überlegen. Unser Herz, unser Innerstes, das ist dort, wo unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen und auch unser Handeln sozusagen seinen Ursprung hat. Unser Herz. Wenn nun jemand herzkrank ist, dann geht's diesem Menschen nicht gut. Einige von euch wissen das, wie das ist, wenn man mit dem Herzen zu tun hat. Ihr kennt auch vielleicht Menschen, die mit dem Herzen zu tun haben. Und das ist so, wenn das Herz unruhig ist, stolpert und schlägt und holpert und das beunruhigt. Das macht dich unsicher, das macht dir Angst. Wenn es dann müde wird schneller. Es bringt nicht die Leistung. Man ist nicht so leistungsfähig. Und wenn jemand herzkrank ist, dann braucht er einen Spezialisten. Der braucht einen Kardiologen. Jemand, der sich mit dem Herzen auskennt. Wenn da nichts passiert, wenn man nicht zum Spezialisten geht, dann hört das Herz irgendwann einmal auf zu schlagen. Dann versagt es seinen Dienst. Geistlich gesehen befindet sich unser Herz in einem sehr ernsten Zustand. Im Alten Bund war Gottes Programm für das Leben von Gott persönlich auf zwei Steintafeln geschrieben worden. Aber es war nicht im Herzen der Menschen verankert. Deshalb mussten die Juden, das Volk Israel und auch wir immer wieder daran scheitern. Im Neuen Bund setzt Gott an der menschlichen Schwachstelle an, nämlich am ungehorsamen, am unfähigen, am kranken menschlichen Herzen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Künftig soll das Gesetz Gottes in unserem Innersten hineingeschrieben sein. Er will sein Programm, um es in der Computersprache auszudrücken, in unser Herz hinein programmieren, so dass wir von innen heraus aus eigenem Antrieb mit Freude und Liebe seine Gebote erfüllen. Und das wird auch, dann auch in unserem Leben und in unserem Tun sichtbar. Was bedeutet das nun für unser Leben? Wenn jemand zum Glauben an Gott kommt, dann passiert ein Wunder. Gott selber schafft in dem Menschen etwas Neues. Gott selber gibt seine Kraft hinein in das Herz des Menschen. Er verändert das Herz des Menschen. Ja, man würde heute sagen, er führt, einfach ausgedrückt, wenn das Herz unrhythmisch ist, es gefährlich wird und es nicht mehr funktioniert, dann muss man mit Strom das Herz gleichschalten. Das kann wehtun, vor allem wenn man es bei Bewusstsein macht. Das ist dann eine Notlösung. Aber Gott ist viel radikaler als diese Notlösung. Er nimmt das alte Herz und gibt uns ein neues Herz. Der Prophet Hesekiel sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Eine Herztransplantation. Gottes Kraft, das geht menschlich überhaupt nicht, aber Gott ist es möglich. Er will dein und mein Herz so neu machen, dass es in seinem Takt schlägt. Dass es nicht mehr ich will, sondern Gottes Liebe darin einkehrt, Jesus Christus darin einkehrt, seine Kraft, sein Heiliger Geist in unser Innerstes hineinwirkt. Es wird, Paulus schreibt es, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Wir werden erneuert. Aber jeder von uns weiß, der länger unterwegs ist mit Gott, Gott hört nicht auf, uns immer wieder zu verändern, weil wir ja schwach sind. Wir sind schwach. Auch wenn seine Gebote in unser Herz hineingeschrieben sind, dennoch sind wir in dieser Welt Martin Luther hat das so ausgedrückt: Wir sind auf der einen Seite gerettet, neu, aber auch noch in dieser Welt verwurzelt. Wir sind so hin und her gerissen. Deswegen muss uns Gott immer wieder erneuern. Ganz ein einfaches Beispiel. Ich habe schon wieder auf die stille Zeit vergessen oder mir nicht die Zeit genommen. Ich bin schon wieder stundenlang vorm Fernseher gehockt. Ich habe schon wieder eine halbe Stunde nur Sudoku gelöst. Ich war stundenlang in den Social Medias unterwegs, habe meine Zeit vertan. Ich habe gerade ein spannendes Buch verschlungen, stundenlang. So ist es mit uns. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich kann mir vornehmen, mich mehr anzustrengen. Ja, und jetzt bemühe ich mich ganz besonders, dass ich das hinkriege. Oder ich kann mich selber bemitleiden und sagen, es nutzt sowieso nichts. Ich bin ja eh immer so und das passiert mir ja immer wieder. Oder aber ich kann auch hingehen und sagen, lieber Vater im Himmel, komm doch, mach mein Herz wieder neu. Schreib doch wieder deine Worte in mein Herz. Verändere du mich doch. Mach du wieder alles neu und gut. Jesus sagt, wenn ihr bittet, wer bittet, dem wird gegeben. Und wie viel mehr wird Gott denen geben, seinen Heiligen Geist, ihn darum bitten. Ohne Veränderung des Herzens haben wir den Kampf schon verloren. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir haben uns im letzten Hauskreis gefragt, was soll das eigentlich? Und ich habe mich das auch selber persönlich gefragt. Was soll das? Es ist doch offensichtlich, dass nicht alle Menschen Gott erkennen und kennen oder erkennen wollen. Und die meisten Ausleger deuten diese Stelle auf die Wiederkunft Jesu hin. Dann werden wir alle ihn erkennen. Aber ich habe auch eine Auslegung gefunden, die etwas anders ist und mir auch glaubhaft erscheint. Alle Menschen, die Gottes Gesetz in ihr Innerstes hineingelegt bekommen haben, kennen Gott. Alle Menschen, die Gott verändert hat, kennen Gott. Und das erklärt auch gleich, wie diese Herzensänderung passiert, nämlich durch Gemeinschaft mit Gott. Wenn du willst, dass sich dein Leben immer mehr verändert, dann leb in Gemeinschaft mit Gott und tu das, was dich dazu bringt, Gott mehr und besser kennenzulernen. Das Wort erkennen, das in unserem Text verwendet wird, ist dasselbe Wort, das in der Bibel für Geschlechtsverkehr verwendet wird. Es geht dir also um intime, ganz innige Gemeinschaft. Zur Zeit des Alten Bundes war es überhaupt nur dem Hohepriester erlaubt, in die Nähe Gottes zu kommen. Und das einmal im Jahr. Das Allerheiligste, die Nähe Gottes, war durch einen massiven, dicken Vorhang vor der Außenwelt getrennt. Und als Jesus am Kreuz für deine und meine Sünde gestorben ist, da ist dieser Vorhang von oben nach unten an zwei gerissen. Seit dieser Zeit haben wir nun wieder Zugang durch Jesus für uns zu Gott. Der Weg ist frei und wir können und dürfen Gemeinschaft mit Gott haben und in dieser Gemeinschaft leben. Gemeinschaft mit Gott passiert ja nicht einfach nur so, einfach aus sich heraus. Das passiert ja nicht nur so. Ich kann aber zum Beispiel sagen, lieber Vater im Himmel, zeig mir bitte, wie ich dich besser kennenlerne und mehr Gemeinschaft mit dir haben kann. Die klassischen Dinge sind ja, die kennen die meisten von uns, stille Zeit, Bibel lesen, Lobpreis, Gebet. Und diese Dinge sind ja auch so stark angefochten, weil der Teufel ja viel lieber will, dass wir uns abrackern, dass wir uns anstrengen, als dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Denn in der Gemeinschaft mit Gott, da wird unser Herz verändert. Wenn Gemeinschaft mit Gott so wichtig ist, warum passiert das dann nicht öfters? Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ein wichtiger Grund, warum wir nicht öfters Gemeinschaft mit Gott haben, warum ich das nicht habe, ist meine Scham, weil ich mich schäme. Wenn ich mich schäme, dann ziehe ich mich vor anderen Menschen zurück, weil was wollen doch die anderen mit mir zu tun haben? Ich bin doch so und die können doch gar nicht mit mir Gemeinschaft haben wollen. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn ich mich vor Gott schäme, dann ziehe ich mich zurück und will mich verstecken. Das war schon ganz am Anfang bei Adam und Eva so. Die schämten sich und als Gott sie rief, versteckten sie sich. Und uns geht es ähnlich. Ich schäme mich für das, was ich getan habe und so, wie ich bin. Also versuche ich, mich abzulenken. Dann schalte ich eben den Fernseher ein. Dann gehe ich auf Social Media. Dann höre ich Musik laut. Dann einfach, um mich abzulenken und nicht hinzuhören. Und nicht in die Nähe Gottes zu kommen. Durch den Tod Jesu am Kreuz ist meine Sünde vergeben auf eine vollkommene Art und Weise, sodass Gott nie mehr an meine Sünde zurückdenkt. Wenn Gott mir so vergibt, kann ich wieder Gemeinschaft haben mit einem liebenden Vater. Aber das Hauptproblem ist oft, dass wir uns selber nicht vergeben können. Und genau in diese Situation spricht Gott hinein. Ich will deine Missetat vergeben und deiner Sünde nicht mehr gedenken. Komm, lege deine Scham ab und nimm meine vollkommene Vergebung an, damit ich dich mit meiner Kraft verändern kann. Und weil das uns oft so schwer fällt, ist es gut, dass wir Geschwister haben. Bitte doch Gott um einen Menschen des Vertrauens, dass er dir jemanden schenkt, mit dem du über deine Scham, mit dem du über deine Schuld sprechen und beten kannst. Dazu hat er uns die Geschwister gegeben. Als Hilfe. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, also die Sünde verdrängen oder das alles niederdröhnen, ablenken, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, uns gegenseitig bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Denn Gott ist und bleibt der Treue und ewig Liebende. Er ist der, der dein und mein Herz verändert. Und er will Gemeinschaft mit dir und mir haben. Und er vergibt und vergisst gern alles, was wir ihm angetan und unseren Mitmenschen antun. Amen.